So. Schön, dass ihr da seid. Schön, hier zu sein. Ich bete nochmal zum Einstieg. Heiliger Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du den Raum jetzt schon so erfüllst, dass du spürbar hier bist, dass du uns begegnen möchtest heute. Papa, wir legen dir alles hin. Du allein bist souverän, du allein sollst in der Mitte stehen. Bitte mach, dass unsere Blicke auf dich gerichtet sind, dass wir sie von uns wegrichten können auf dich und einfach von dir alles bekommen, was wir brauchen, alles Leben, was du für uns bereithältst. Mach, dass deine Stimme klar hörbar ist heute und mach, dass ich mich einfach ganz dir unterordnen kann. Du bist wunderbar und gut. Amen. Als ich hier neu in die Gemeinde gekommen bin und jetzt immer noch, hatte ich so eine Checkliste. Es gibt so ein paar Dinge im Leben, ich denke auch, wenn man mal 2 Jahre woanders Pastor gewesen ist und umso länger, wo man so das Gefühl hat, das sind eigentlich so die wichtigen Dinge, die man Menschen sagen möchte. So quasi die Liste von Sachen, wo man weitergeben möchte, wo man das Gefühl hat, das hat einen Wert. Und genau, man guckt dann quasi, wo gute Gelegenheiten sind, solche Sachen unterzubringen. Und heute ist die Gelegenheit, wo ich gerne euch erzählen möchte von der Gesprächstherapie, die ich in Anspruch genommen habe. Ich glaube, das Stigma in Gemeinden ist gar nicht mehr so groß, was Therapie angeht. Und trotzdem ist es, glaube ich, gut, offen darüber zu sein und darüber zu sprechen. Ich habe in meinem Leben 2-mal Gesprächstherapie in Anspruch genommen. Also ich hatte das Glück, dass ich 2-mal in der Lage war, Therapie in Anspruch zu nehmen. Das eine Mal war in Berlin vor 8-9 Jahren ungefähr. Und dabei ging es um eine Beziehungskrise zwischen meiner Frau und mir, die wir dann kurze Zeit danach überwunden haben. Es war bei einem christlichen Psychologen von meinem Campus, der im Ruhestand sich bereit erklärt hat, kostenlos für die Theologiestudenten in Elztal das anzubieten. Und das zweite Mal war auch eine christliche Therapeutin, dieses Mal aus meiner Gemeinde in Berlin, die mochte mich einfach, mochte meine Gottesdienste und hat sich bereit erklärt, zu einem Bruchteil von dem Geld, was sie normalerweise verlangt hat, mit mir zu arbeiten. Und so hatte ich das große Glück, 2-mal in meinem Leben einen christlichen Therapeuten zu bekommen, ohne davor 6 Monate zu warten oder einfach Geld auszugeben, das ich nicht besessen habe. Und mir ist bewusst, dass diese beiden Hürden, also jemanden zu finden, der passt, und eben das Geld zu haben, um Therapie zu nehmen, oft der Grund sind, warum man am Ende keine Therapie bekommt. Der Grund, warum ich davon erzähle, ist erstens oder einerseits, weil es mir wichtig ist, dass wir in der Gemeinde offen sind über unsere Schwächen und uns nicht schämen dafür, dass wir Schwächen haben und daran arbeiten. Und andererseits, weil ich glaube, dass fast jeder Mensch davon profitiert, Therapie in Anspruch zu nehmen, mit einem guten Therapeuten und ich glaube schon auch meistens mit einem christlichen Therapeuten, das eigene Leben zu reflektieren. Als ich vor 3 Jahren mit Annette angefangen habe zu arbeiten, da lief mein Leben nämlich richtig gut gerade. Es war überhaupt nicht so, dass ich mit einer Krise dorthin gegangen bin, der konkreten, sondern dieses Mal war es einfach so, dass ich ihr begegnet bin, gesehen habe, da ist eine Möglichkeit und mir dachte, ich schnapp mir diese Möglichkeit jetzt sofort. Umso besser, dass ich keine Krise hatte, weil ich auch wirklich glaube, Therapie ist herausfordernd genug, kostet uns Kraft, in die Tiefe zu gehen und auch an schwierige Dinge ranzugehen. Und da ist es gar nicht so schlecht, wenn man ohne Krise hingeht, wenn es einem noch gut geht, wenn man die Kraft hat, eben in dieser Weise an sich zu arbeiten. Und die Arbeit mit Annette war sehr anspruchsvoll. Sie hatte eine ziemlich große Begabung darin zu verstehen, was bei mir in der Tiefe vorging, auch wenn ich eigentlich oft, wenn ich hingegangen bin, nur total oberflächlich die für mich total zufälligen Gefühle ihr hingeklatscht habe, die ich gerade im Kopf hatte. Irgendwie hat sie verstanden, was im Tieferen dahinter steht und wusste, welche Fragen sie stellen musste, damit ich selber neu auf Erkenntnisse gestoßen bin. Es war eine richtig produktive Zeit und nach knapp eineinviertel Jahren hat sie dann was gemacht, womit ich nicht gerechnet hatte. Eines Tages, mitten in der Sitzung, hat sie zu mir gesagt, ich glaube, dir geht's gut. Ich glaube, du brauchst keine Therapie mehr. Das war ein ziemlich überraschender Moment für mich. Das klingt vielleicht jetzt nicht wie ein Satz, der einen schockiert, wenn man ihn hört, aber mir war gar nicht so klar, dass es mir gut geht. Also ich bin im Allgemeinen ein glücklicher Mensch, aber ich hatte jetzt nicht die Gewissheit gehabt oder das Selbstbewusstsein, das einfach so pauschal über mich auszusprechen, wie sie das gemacht hat. Und sie war total seelsorgerlich mit mir. Sie hat mir freigestellt, dass ich, wenn ich möchte, auch weiter zu ihr kommen könnte. Und ich bin dann, wir haben dann noch ein Treffen ausgemacht und am Ende davon habe ich dann tatsächlich entschieden, dass ich ihrem Ratschlag folgen möchte, dass ich die Therapie beende. Also wir haben uns danach noch einige Male zum Kaffee trinken bei ihrem Garten getroffen und über Theologie diskutiert, aber genau, die Therapie war dann vorbei. Vielleicht irre ich mich da, aber in meinem Kopf ist es meistens der Ratsuchende, der das therapeutische Verhältnis beendet. Vielleicht, weil er keine Zeit mehr hat, vielleicht, weil er kein Geld mehr hat, vielleicht, weil er woanders hinzieht oder weil er denkt, das Problem ist gelöst. Aber eigentlich sollte ja immer der Moment kommen, in dem der Therapeut sagt, jetzt ist es genug. Jetzt haben wir erreicht, was es, das meiste von dem Guten, was es zu erreichen gibt, haben wir jetzt geschafft. Jetzt wird es Zeit, dass du deinen Fokus nach außen richtest. Weil das Ziel von Therapie ist ja nicht, dass wir alle richtig gut da drin werden, in die Therapie zu gehen. Nee, das Ziel ist es, dass wir sie nicht mehr brauchen. Dass wir ins Tun kommen, dass sie uns freisetzt dazu, die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen und sollen, uns letztlich freisetzt, dass wir anderen helfen können, nachdem uns geholfen wurde. Es geht heute um das Thema Dienen. Insbesondere darum, warum es unsere Bestimmung als Mensch ist, zu dienen, was uns dabei im Weg steht und warum wir dienen sollen. Es gibt Zeiten, in denen es ist gut, sich auf sich selbst zu konzentrieren, aber letztendlich soll das nie die Sache sein, auf die wir hinarbeiten. In uns selbst investieren wir, um kompetenter zu werden, um heil zu werden, manchmal um glücklich zu sein. Deswegen sollen wir auch zur Therapie gehen, aber wir sind nicht dafür gemacht, nicht dafür geschaffen worden, um bei uns selbst zu bleiben. Nee, unsere Bestimmung als Mensch, wozu Gott uns geschaffen hat, uns berufen hat, ist, dass wir in Beziehung treten zu ihm und zu anderen Menschen, dass wir uns verschenken an andere. Und das ist der beste Existenzzustand, den es für uns gibt. Jesus sagt, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lieben und geliebt werden, das ist der Sinn des Lebens. In Tat und Kraft und Wahrheit und mit ganzer Seele Gott lieben, seinen Nächsten lieben und sich selbst. Das ist eine ziemlich großartige Bestimmung für uns, geschaffen worden, um zu lieben und geliebt zu werden. Gleichzeitig ist es auch eine ziemlich radikale Bestimmung, für den anderen da zu sein, sich zu verschenken, darin seinen Sinn zu finden. Und im jetzigen Zeitpunkt der Heilsgeschichte und auch unserer Kultur ist es auch eine sehr umkämpfte Bestimmung. Es ist gar nicht so einfach zu lieben, selbst wenn wir es wollen. Ich habe in meiner ersten Predigt bei euch schon mal Römer 7, Vers 17 zitiert. Und es kann gut sein, dass ich den noch öfter zitieren werde, weil dieser Vers, der treibt mich seit Jahren um und er bleibt für mich teilweise einfach ein Mysterium. Ja, das mich jedes Mal wieder neu einfach catcht. Und ich lese jetzt vor aus Römer 7, Vers 15 bis 19. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So schreibt Paulus über sich selbst, nachdem er schon eine Weile im Glauben wandelt. Und mein Herz versteht sofort, wovon Paulus hier redet. Das ist mir nicht fremd. Ich kenne dieses Gefühl so oft in meinem Alltag. Erlebe ich, wie ich mir selbst gegenüberstehe und was für ein Kampf es ist, das zu tun, was ich für richtig halte. Es klappt vielleicht oft genug, aber es bleibt ein Kampf. Und eigentlich ist das ja total verrückt. Weil wenn es jemand geben sollte, der auf mich hört, dann sollte das ja eigentlich ich selber sein. Aber im Gegenteil, es ist überhaupt nicht leicht, dem eigenen Verstand etwas zu befehlen. Augustin, das ist einer der wichtigsten Theologen der ganzen christlichen Geschichte in meinen Augen, schreibt 400 nach Christus in seinen Konfessionen: Der Verstand befiehlt dem Körper und er gehorcht sofort. Der Verstand befiehlt sich selbst und stößt auf Widerstand. Der Geist befiehlt der Hand, sich zu bewegen, und das so leicht, dass man den Befehl kaum von seiner Ausführung unterscheiden kann. Doch der Geist ist der Verstand und die Hand ist der Körper. Der Verstand befiehlt dem Geist zu wollen. Der Empfänger des Befehls ist er selbst, doch er führt ihn nicht aus. Und ich verstehe heute, 1600 Jahre später, immer noch genau, was er meint. Es ist total frustrierend und sehr merkwürdig, wie schwer es ist, das zu tun, was man sich vorgenommen hat zu tun. Was nicht rätselhaft ist, ist, wo dieses Problem seinen Anfang hat, nämlich im Sündenfall. Wir lesen in den ersten drei Kapiteln der Bibel, wie der Mensch sich entscheidet, das eine Gebot, das Gott ihm gegeben hat, zu übertreten, vom Baum der Erkenntnis zu essen und so die Vertrauensbeziehung zwischen ihm und Gott zerbricht. Er wendet sich ab von Gott und wendet sich irdischen Dingen zu und allen voran sich selbst. Sein Blick wandert weg. Es genügt ihm nicht mehr, in Abhängigkeit zu Gott zu sein. Er will selbst allwissend sein, so wie sein Schöpfer. Und dieser Zerbruch hat seine Spuren hinterlassen, auch an uns. Unser natürlicher Zustand im Paradies war, auf Gott zu schauen, alle Zeit, die ganze Zeit in seiner Gegenwart zu sein, in seiner Gegenwart zu existieren und auf ihn ausgerichtet zu bleiben. Jetzt ist der natürliche Zustand des Menschen, auf sich selbst zu blicken. Und es kostet uns Kraft, unseren Blick von uns selbst abzuwenden. Martin Luther hat genau diesen Zustand beschrieben mit einem Bild. Und zwar ist es das Bild von dem auf sich selbst verkrümmten Menschen. So hat Luther den Menschen nach dem Sündenfall beschrieben. Er ist von der Sünde so schwer belastet, so niedergedrückt, so weit vorn übergebeugt, dass die einzige Sache, die er noch leicht in den Blick bekommen kann, er selbst ist. Und das ist ein katastrophaler Zustand. In diesem Zustand, erdrückt von der Sünde und mit dem Blick nur auf sich selbst, kann man für niemanden da sein. Da kann man sich ja kaum in Bewegung setzen, überhaupt aktiv werden in irgendeiner Form, geschweige denn jemand anderem eine Hilfe zu sein. Und selbstverständlich geht es hier nicht darum, ob man alt ist oder jung. Die 80-jährige Frau, deren Rücken von der Schwerkraft so zugerichtet wurde, die kann sich immer noch total in Liebe an jemand anderen verschenken. Genauso wie der 18-jährige Typ, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht und in der Blüte seiner Gesundheit steht, absolut selbstgefällig sein kann und einfach mit seinem Blick komplett auf sich selbst konzentriert, total liebesunfähig, trotz aller seiner Gesundheit. Weil das ist, worum es eigentlich geht, wo der Blick hingeht, worum wir uns drehen. In dem Bild, das ist auch schon ziemlich alt, da sehen wir jemanden, der in sein Spiegelbild schaut, der so fasziniert ist von sich selbst, dass er den ganzen Tag damit verbringt, sich selbst anzugucken. Worum drehen wir uns? Ich kenne das von mir selbst. Es fällt mir nicht leicht, beim anderen zu sein. Es ist so einfach, sein ganzes Leben in dieser Falle zu vollbringen, wo man es einfach nicht schafft, von sich selbst wegzukommen, auch in den kleinen Dingen. Da erzählt einem jemand, wie es einem geht und sofort ist man wieder bei sich selbst. Wie war dein Tag? Aha. Ja, mein Tag war auch furchtbar. Lass dir mal von meinem Tag erzählen. Es passiert so schnell. Und dabei liegt so viel Kraft da drin. So viel Kraft da drin, wenn wir wirklich unseren Blick auf andere richten, wenn wir Menschen unsere Aufmerksamkeit schenken, ganz bei ihnen sind, uns wirklich hergeben für sie. Alleine das macht so einen Unterschied. Menschen spüren das. Und trotzdem ist es so schwierig. Und es hat auch geistliche Konsequenzen, wo wir unseren Blick hinwenden. Auf Jesus schauen heißt auf Leben zu schauen. Dafür sind wir gemacht. Heute wie damals kommt unser Leben von ihm. Und genauso wie Leben davon kommt, dass wir auf Jesus schauen, entsteht Leben, wo wir auf andere Menschen blicken. In unserer Liebe zueinander stiften wir Leben für uns und für andere. Wortwörtlich, bildlich und in jeder erdenklichen Weise. Leben entsteht in Beziehung zueinander und zu Gott. Wer bei sich selbst bleibt, der findet nur den Tod. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, dann verschließen wir uns vor der göttlichen Gnade, auf die wir angewiesen sind. Und das auf sich selbst schauen, das kann auch ganz moderne Formen annehmen. Wenn Apps und Gruppenzwang uns dazu hinreißen, unsere Zeit mit Selbstdarstellung zu verbringen und unsere Gedanken um unseren Rang, unseren Status kreisen, wenn unser Blick auf Likes und andere Parameter für unseren sozialen Rang, unseren sozialen Wert gerichtet sind, dann schauen wir eben auch wieder nur auf uns selbst, auch wenn da vielleicht noch das Handy dazwischen ist. Und eben nicht auf andere und nicht auf Jesus Christus. Auf sich selbst schauen statt auf Gott und auf andere, das steht der Liebe direkt entgegen. Das ist das Wesen der Sünde. Das Wesen der Sünde ist, sich nur um sich selbst zu drehen, sich nur um sich selbst zu scheren. Der einzige Nutzen des anderen ist dann noch, ihn zum eigenen Zweck zu verschlingen. Das Wesen der Liebe ist, sich selbst zu verschenken, sich aufzugeben, selbstlos Frucht zu bringen, indem man den anderen höher achtet als sich selbst. Und die größte Liebe ist die, die bereit ist, alles aufzugeben. Das ist mein Gebot, spricht Jesus. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, ich nenne euch hinfort nicht Knechte. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Niemand hat größere Liebe als die, der sein Leben für seinen Freund lässt. Keiner liebt mehr als Jesus. Keiner liebt uns mehr als Jesus. Lieben und geliebt werden ist unsere Bestimmung und das ist die Liebe, mit der wir geliebt werden. Das ist die Liebe, der wir nachfolgen, die uns inspiriert, uns selbst an andere zu schenken. Und Gott hatte nie vor, dass diese Beziehung von ihm zu uns eine einseitige Beziehung wäre. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, spricht er. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus hat uns alles kundgetan. Wir sind keine Knechte, wir sind Freunde. Unser Job ist es zu lieben und wir haben das Potenzial dazu wiederbekommen, als Jesus für uns sein Leben am Kreuz aufgegeben hat, als wir noch seine Feinde gewesen sind. Und dass wir Gott zurücklieben, dass wir dieses Potenzial haben, selbst zu lieben, das war von Anfang an so. Das war Gottes Plan von Tag 1, weil wie könnte es sein, dass der Mensch den Sündenfall herbeiführt, wenn Gott ihm keinerlei Handlungspotenzial gegeben hätte, wenn Gott uns keine Verantwortung gegeben hätte, wenn wir nur Knechte wären, dann hätten wir nicht diesen Schaden anrichten können. Aber es war nie Gottes Plan, dass wir nur Knechte sind, schon im Paradies nicht. Gott hat uns geschaffen als seine Freunde und er hat uns genauso viel Potenzial gegeben zum Guten wie zum Schlechten, echte Freiheit, echte Verantwortung. Und im Paradies haben die Menschen sich gegen Gott entschieden und haben extrem viel Schaden angerichtet. Aber jetzt haben wir durch Jesus wieder neu die Möglichkeit, es richtig zu machen. Nicht auf uns selbst zu schauen, sondern auf andere. Nicht bei uns selbst zu bleiben, nicht nur uns um uns selbst zu drehen und uns selbst zu gehören, sondern uns zu verschenken, damit in unsere Bestimmung zu kommen. Unsere Berufung. Das Potenzial zu entfalten, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Die Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, ist kein Fluch, sondern ein Segen. Und ich sage das als jemand, der sich oft genug bei Gott über die Verantwortung, die ich bekommen habe, beschwert. Ich glaube, für kleine Kinder ist es viel einfacher, die positive Seite von Verantwortung zu sehen. Die wünschen sich nichts mehr, als Entscheidungen treffen zu dürfen, die Konsequenzen haben. Endlich raus aus dem behüteten Kind sein und Entscheidungen treffen wie die Großen. Selber einen Unterschied machen, selber entscheiden, wo es lang geht. Und wenn man dann erwachsen ist, und zumindest geht es mir so, dann schaue ich mir manchmal diese Zweijährigen an und denke mir, ey, das ist doch Leben im Schlaraffenland. Den ganzen Tag bespaßt werden, andere kochen für einen, andere kümmern sich, keine Verantwortung und vor allem auch keine Reue dafür haben, dass man Entscheidungen getroffen hat, die richtig in die Hose gegangen sind. Ja, aber wirklich, wie beneidenswert fühlt sich das manchmal an, sich so ein Leben anzuschauen, wo man noch nicht andere Leute verletzt hat, ohne das zu wollen. Oder andere im Stich gelassen hat, weil man eben nicht dieser Verantwortung gerecht geworden ist. Aber Gott wollte nicht, dass wir unmündig bleiben. Gott wollte auch nicht, dass wir Knechte sind, ohne eigenen Willen. Nee, Gott schafft uns als Freunde. Und er will unsere Liebe. Und deshalb haben unsere Entscheidungen Gewicht, weil wir nicht Knechte sind, sondern Erben. Wir haben das Potenzial, richtig Gutes und richtig Schlechtes zu bewirken, weil Gott uns so viel zutraut, weil Gott uns frei gemacht hat. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, diese Freiheit zum Guten zu nutzen. Nicht bei uns selbst zu bleiben, sondern in Beziehung zu gehen, zu lieben, geliebt zu werden und unser Leben herzugeben, um es von Jesus wiederzuerlangen. Das ist das Beste, was wir mit unserem Leben machen können und deswegen ist es auch das Teuerste. Aber die Wahrheit ist, es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben lohnt. Radikal lieben und radikal geliebt werden, das ist unsere Bestimmung. Ich mag heute wieder den Abschnitt aus dem Interview vorlesen. Ich verspreche, es ist ein Zufall. Es ist dieses Mal eine ganz, ganz andere Art Interview. Es ist quasi eine Fragerunde von einem amerikanischen Journalisten gewesen, wo jemand ihm Briefe vorgelesen hat, die die Leute halt geschrieben haben, und ihm Fragen zu stellen. Und einer seiner Leser fragt den Journalisten in seinem Brief: Was sind die Dinge, die du daran genießt, ein Vater zu sein? Ich bin 33, ich wollte nie ein Vater sein. Ich lese seit langer Zeit deine Artikel und habe immer wieder bemerkt, wie positiv du über Kinder sprichst, dass Kinder etwas Wunderbares sind, dass dein Sohn der Mensch ist, den du am meisten liebst. Aber ich kann einfach nicht sehen, wie die Pro-Argumente die Gegenargumente überwiegen könnten. Ich möchte gerne überzeugt werden, bitte hilf mir dabei. Und dann antwortet ihm der Journalist: Ich glaube, es ist etwas falsch mit der Weise, wie wir über das Kinderhaben sprechen, wenn die Frage, ob ich Kinder haben sollte oder nicht, so ähnlich gestellt wird wie die Frage, ob ich meinen Urlaub in Costa Rica machen möchte oder nicht. Oder am Wochenende auf eine Weinprobe fahren will. Sind die Vorteile größer als die Nachteile für mein Privatleben? Die Wahrheit ist, dass es in meinen Augen wunderbar ist, dass meine Kinder erleben dürfen, wie es ist, zu leben. Nicht, weil es mein Leben besser macht, obwohl es auch das in vielerlei Hinsicht tut, sondern weil ihr Leben kostbar ist. Meine Eltern haben eine Menge aufgegeben, damit ich hier sein kann, und mein Leben ist etwas Kostbares für mich, und weiter den Stammbaum hinauf. Also selbst wenn ich mich so fühlen würde, dass Kinderhaben weniger erfüllend wäre, als es für mich ist, gefällt mir diese Art, darüber zu reden, nicht. Es gibt viele berechtigte Gründe, warum Menschen keine Kinder haben wollen, und viele Gründe, warum sie es nicht können. Aber ich finde diese Weise, die Vor- und Nachteile für unser Privatleben abzuwägen, sehr einzigartig für unsere Zeit. Und ich glaube, es ist ein Ethos, das eine hässliche Seite von unserer modernen Kultur offenbart. Und ich glaube, da hat er richtig geglaubt. Es ist eine richtig hässliche Seite unserer Kultur, dass immer mehr bei allen Fragen, die wir uns stellen, dieses "Ist es überhaupt besser für mich?" im Mittelpunkt steht. Manchmal, nicht immer, aber manchmal ist es wichtiger, was besser für andere ist. Ich denke, es gibt keine reinere Form der Liebe, des Sich-Verschenkens, als seine Kraft und seine Zeit und sein Geld einem Wesen zu widmen, das wirklich nichts zurückgeben kann, höchstens noch eben die eigene Liebe. Sich ganz verschenken an die wehrlosesten, hilfsbedürftigsten und liebesbedürftigsten Wesen in unserer Gesellschaft, an Kinder. Und ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, es gibt auch niemanden, der unsere Liebe mehr verdient hat. Wenn ich meine jüngste Nichte anschaue, dann verstehe ich auf einen Blick, dass ich mir keine bessere Daseinsberechtigung vorstellen kann, als sie glücklich zu machen. Aber Gottes Plan ist sogar noch viel größer als das. Nicht nur sie, sondern meine ganze Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, meine Frau und hoffentlich eines Tages meine eigenen Kinder und meinen Schöpfer und Freund, meinen treuen Begleiter, darf ich lieben. Dass Dienen unsere Bestimmung ist, heißt eben nicht, dass Gott uns in die Sklaverei hineingeschaffen hat, sondern es ist ein Privileg, so zu leben. Wir profitieren da selbst in total vielen Weisen davon. Andere zu dienen macht glücklich, aber darüber wird es in der nächsten Predigt noch mehr gehen wahrscheinlich. Aber was ich euch heute sagen möchte, ist, dass auch wenn wir nicht davon profitieren, es nichts Besseres gibt, als sein Leben herzuschenken für andere. Das Glück im anderen ist es wert, das Leben im anderen ist es wert. Ich soll lieben und geliebt werden. Und Liebe drückt sich halt auch und manchmal vor allem in Taten aus. Es ist gut, wenn wir in uns selbst investieren und heil werden, aber am Ende sollen wir nicht bei uns selbst bleiben, nicht inaktiv bleiben und uns um uns selbst drehen, sondern für andere aktiv werden. Es gibt ein Lied, in dem das ziemlich drastisch und also ungewöhnlich klar ausgesprochen wird. Das ist von Brooke Fraser. Das ist eine ziemlich bekannte Lobpreismusikerin. Das Lied heißt Albertine. Und ich lese kurz den Refrain auf Englisch und dann auf Deutsch vor. Ich kann ihn auch singen, aber ist ohne Begleitung. Now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead. Now that I have held you in my own arms, I cannot let go till you are. Ruanda, jetzt wo ich dort war, jetzt wo ich es gesehen habe, trage ich Verantwortung. Glaube ohne Taten ist tot. Jetzt wo ich dich in meinen eigenen Armen gehalten habe, kann ich dich nicht mehr loslassen. Bist du. Ich mag das Lied sehr und nee, da fehlt kein Wort. An der Stelle geht der Refrain wieder in die Strophe über. Was ich besonders gut an dem Lied finde, ist, dass sie, wie sie versteht, dass unsere Verantwortung bei unserem Nächsten liegt, weil sie mit unserem Blick zu tun hat. Wir sollen nicht auf uns selbst schauen, sondern auf den anderen. Wenn ich jemanden anblicke, jemandem selbst begegnet bin und sein Leid und seine Bedürftigkeit gesehen habe, dann ist er meine Verantwortung. Eben nicht jeder, sondern mein Nächster. Genauso hat Jesus das gemacht. Jesus ist rumgelaufen, Jesus hat die Menschen angeblickt, Jesus hat sie lieb gewonnen und dann hat Jesus ihnen geholfen. Mit Wort und Tat und Heilung und Befreiung und Versorgung und mit Lehre. Wenn du schon lange deinen Weg mit Jesus gehst, weißt, dass du gerettet bist und aus seiner Gnade lebst und dafür nichts tun musstest, dann rufe ich dich heute in die Verantwortung. Sie ist kein Fluch, sondern sie ist Segen. Wir sind bestimmt, radikal zu lieben und es gibt eine Menge Raum dafür, auch hier in der Gemeinde. Letzte Woche erst gab es eine Ansage, dass die Kindergruppen Unterstützung brauchen und ihr habt schon gehört, heute gibt es direkt Menschen, die ihr deswegen auch ansprechen könnt. Es gibt keinen besseren Ort, um in selbstloser Liebe zu wachsen, als in der Arbeit mit kleinen Kindern. Und genauso sucht das Kirchencafé, genauso sucht das Putzteam. Manche von den Aufgaben sind schwieriger, manche sind leichter, manche sind mehr im Vordergrund, manche sind mehr im Hintergrund. Worum es geht, ist, sich zu verschenken. Radikal lieben zu lernen, darum geht's. Weil es unsere Bestimmung ist, zu lieben. Weil es kostbar ist, weil das Leben von den anderen Leuten kostbar ist. Und wenn du dich angesprochen fühlst mit irgendeiner von den Sachen, dann kannst du auch einfach dem Büroteam eine E-Mail schreiben und dann leiten die dich weiter. Es gibt keinen Bereich, auch Technik und Lobpreis sind dankbar für Unterstützung. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat, dann wird man auch liebevoll hineingeführt, zumindest in den meisten Bereichen. Und wenn du hier heute zugehört hast und du noch nicht den Glauben an Jesus Christus hast, dann liegt deine Verantwortung jetzt erstmal bei dir selbst. Du hast jetzt gehört, zu was die Kinder Gottes berufen sind, zu lieben und geliebt zu werden. Gott lieben und unseren Nächsten mit ganzem Herzen und mit allem, was wir haben und die Liebe Gottes für unser Leben anzunehmen, die durch seinen Sohn Jesus Christus uns am Kreuz zuteil geworden ist, als er sein Leben aufgegeben hat für uns. Das ist eine wunderbare Bestimmung. Hey, und wenn dich das reizt, wenn dich das begeistert, diese Bestimmung, dann streck dich aus nach Jesus. Dann sprech ihn an. Dann red mit ihm und sag, dass du eine Antwort von ihm möchtest. Und wenn du Jesus Wort schon gehört hast, wenn Jesus dich schon angesprochen hat, wenn du ihm begegnet bist, dann gib ihm dein Leben, wie er dir seins gegeben hat und schnapp dir nach dem Gottesdienst jemand aus dem Gebetsteam und mach deine Entscheidung fest. Schnapp dir einen Zeugen für deine Entscheidung. Lass den Moment nicht an dir vorüberziehen. Es passiert uns so oft, dass wir denken, es ist zwar gut, aber vielleicht morgen und dann es niemals tun. Nutz die Gelegenheit. Ich will zum Abschluss für euch alle beten und auch ganz besonders für dich, wenn deine Entscheidung noch aussteht. Heiliger Vater, ich danke dir so für den wunderbaren Plan, den du für unser Leben hast, dass dein Lebenskonzept für uns das Beste und Attraktivste und Großartigste ist, was ich mir überhaupt vorstellen könnte und noch viel mehr. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass wir einem guten Ziel nachfolgen dürfen, dass du uns nicht in den Egoismus hineinrufst, nicht dazu rufst, immer reicher zu werden oder immer stärker oder immer größer, sondern immer liebevoller zu werden. Das ist so großartig und das ist so ein Privileg, das zu erleben, in deiner Liebe leben zu dürfen, deine Liebe spüren zu dürfen und weitergeben zu dürfen. Und Papa, ich danke dir dafür und bitte lass es groß werden in uns. Bitte lass es groß werden in uns. Bitte mach, dass wir wirklich uns anstecken lassen von deiner Liebe, dass wir hineinkommen, dass das in alle unsere Lebensbereiche hinein darf, dass es uns verändert, dass es uns als Gemeinde verändert. Und lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du auch mit leiser und mit sachter Stimme sprechen kannst zu uns, wenn wir das brauchen. Und du siehst die Menschen, die heute hier sind, die diese Predigt hören, die dich noch nicht kennen und die dich dringend brauchen in ihrem Leben, die dich wollen in ihrem Leben, die Lust haben auf das Abenteuer, was es ist, mit dir herauszufinden, worum es wirklich geht auf dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du Herzen anrührst heute und dass du Menschen mutig machst und dass du sie auch mutig machst, sich Unterstützung zu suchen, wirklich auch mit anderen ins Gebet zu gehen darüber und die Entscheidung mit dir festzumachen. Es gibt nichts Besseres im Leben. Du bist wunderbar und gut. Alles, was du tust, ist gut. Amen.